Ja, wir gründen Gemeinden als freie evangelische Gemeinden. Seit einigen Jahrzehnten wieder ein neuer Schub. Das war ja schon früher so, sonst wäre diese Gemeinde nicht entstanden, wenn da nicht Leute gewesen wären, die diese Gemeinde in Taigen gegründet haben. Das ist, glaube ich, schon etwas länger her. Aber es gibt eben auch Gemeinden, die sind noch jung, frisch gegründet. Aber wir gründen nicht Gemeinden einfach um der Gemeinde willen, dass da eine neue Gemeinde ist und gar nicht, damit der Bund FEG etwas größer ist und man so ein bisschen mit Zahlen beeindrucken kann. Das wäre eine völlig falsche Motivation. Sondern wir gründen Gemeinden, damit Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das muss letztlich der Grund sein. Diese Motivation. Und ich bin so dankbar, dass das geschehen darf. Ich darf ja schon seit vielen Jahren mit meiner Frau in der Innerschweiz tätig sein. Zurzeit in Emmenbrücke, dieser Industrieort, der ist gleich groß wie die Stadt Chur oder doppelt so groß wie die Stadt Solothurn. Nicht so berühmt, aber da gibt es Zehntausende von Menschen, die wir mit dem Evangelium erreichen möchten. Und wir hatten letztes Jahr diese Großveranstaltung Live on Stage in Luzern. Und da gab es Schulungsabende, die fanden in unserer Gemeinde in Emmen statt. Da kamen ungefähr 120 Personen zusammen, aus vor allem FEGs aus der Innerschweiz, Sarnen, Stans, Uri, Hort Kriens. Und da schaue ich so über diese Leute, diese 120 Personen. Und plötzlich wird mir bewusst, jetzt sehe ich Dutzende um Dutzende von Menschen, die in den letzten 30 Jahren durch die Gründung dieser Gemeinden zum Glauben gekommen sind. Die sonst nicht da wären, die sonst nicht mit Jesus unterwegs wären. Und da kam so eine tiefe Dankbarkeit über mich. Ja, es hat sich gelohnt. Auch in vielen Krisen, in Schwierigkeiten, auch bei, ach, was haben wir für Enttäuschungen einstecken müssen. Aber letztlich, es lohnt sich. Da sind Menschen zum Glauben gekommen und sind jetzt mit Jesus unterwegs und führen wieder andere zum Glauben. Das ist der Grund, weshalb wir neue Gemeinden gründen. Und wir möchten weiter an diesem Auftrag bleiben. So sind wir zurzeit auch in Willisau unterwegs. In Willisau ist der Versuch, auch von FEG-Seite schon seit, ich glaube, fast 45 Jahren da eine neue Gemeinde zu gründen. Weil dieser Ort ist ein regionales Zentrum, hat ein Gymnasium, alle Einkaufszentren sind dort, also ein Rieseneinzugsgebiet. Und da gibt es keine evangelikale Gemeinde. Und bis jetzt ist jeder Versuch, eine Gemeinde zu gründen und dann lebendig zu halten, bis jetzt gescheitert. Die längste Gemeinde Geschichte dauerte 10 Jahre und dann wurde sie wieder aufgelöst. Zweimal geschah das so, auch FEG, wir sind gescheitert. Und jetzt ist ein neuer Versuch. Wir gehen da nicht mit wehenden Fahnen nach Willisau und sagen, jetzt kommen wir. Das wird uns gelingen. Also ich muss ehrlich sagen, ich gehe da mit einem Riesenzittern und sehe eine ganz große Herausforderung. Vielleicht schenkt Gott uns Gelingen. Zurzeit läuft gerade ein Glaubenskurs und wir sind dankbar, dass 20 Teilnehmer da sind. Das ist die Gruppe, die schon zusammenkommt und ungefähr die Hälfte sind Außenstehende. Und jetzt beten wir, dass Gott einfach Herzen berührt, einen Aufbruch schenkt und dass wir, wenn es auch kleine Schritte sind, in Willisau weiter Land einnehmen können. Also wenn dort in 10 Jahren einmal eine selbstständige Gemeinde stehen darf, dann ist das ein Riesenwunder. Muss ich ehrlich sagen. Vielleicht schenkt Gott diesen Durchbruch und dieses Gelingen. Und wenn ich an Uri denke, also ich glaube, ich hätte in Willisau nicht den Mut gehabt, noch einmal von vorne anzufangen, wenn wir nicht die Erfahrung von Uri hinter uns hätten. In Uri, ich durfte ja selber beteiligt sein an dieser Gemeindegründung und da waren vielleicht 10 Jahre Arbeit mit praktisch null Ergebnis. Zuerst eine Gruppe und dann ist sie wieder kleiner geworden und dann war sie fast am Sterben und dann waren wir kurz vor dem Aufgeben und dann hat Gott einen Aufbruch geschenkt und heute ist Uri Es ist einfach ein Wunder, was dort geschieht, muss ich ehrlich sagen. Was Gott in den letzten Jahren in dieser Gemeinde gewirkt hat, die offenen Türen, die er geschenkt hat, das richtige Ehepaar, Tom und Debbie Mauerhofer, die genau in diese Situation hineinpassen mit ihren Gaben, die Leute fördern und einfach Ideen haben und wie Gott die Türen öffnet und sie in, auch mit kleinen Schritten, aber einfach erleben, wie Gott segnet und wie Gott die Gemeinde wachsen lässt. Ich hätte das vor 15 Jahren nicht für möglich gehalten, wo wir so am Ende waren, dass Gott noch so etwas tut. Und ja, es ist ein Riesengeschenk. Und so versuchen wir weiter Gemeinden zu gründen. Wir haben im Moment auch im Fokus nicht nur so jetzt eben diese mehr regionale Orte in vorwiegend katholischen Gebieten wie Willisau, sondern auch die sogenannten Aglo-Gemeinden. Aglo-Gemeinden, das sind die Orte, die in den letzten 15 Jahren in der Schweiz extrem gewachsen sind. Die Schweiz ist ja um 1 Million Menschen größer geworden in den letzten 15 Jahren, vor allem durch Zuwanderung, und diese Menschen wohnen irgendwo. Und der größte Zuwachs haben diese Aglo-Gemeinden erlebt. Ich erlebe das jetzt an eigener Haut in Emmenbrücke. 31.000 Einwohner. Da werden jedes Jahr Hunderte und Hunderte von Wohnungen gebaut. Vor unserer Gemeinde entstand ein neues Quartier mit 800 neuen Wohnungen auf einen Schlag. Das sind Aglo-Gemeinden. Und da gibt es weiße Flecken, wie zum Beispiel in Könitz. Könitz ist bei Bern, natürlich gibt es in Könitz schon Christen, viele Christen, aber es gibt in diesem Ort mit 40.000 Menschen keine ortsansässige evangelikale Gemeinde, die vor Ort die Bevölkerung erreicht. Unsere Vision ist nicht, dass wir eine Mega-Church aufbauen, irgendwo in einem großen Zentrum, sondern dass wir vor Ort anwesend sind. Als Gemeinde mit dem kontinuierlichen Angebot des Evangeliums, sei es eine Kinderwoche, sei es eine Veranstaltungsreihe, sei es irgendeine Aktion, wo man ständig permanent einfach da ist für die ortsansässige Bevölkerung und das Evangelium auf den Leuchter stellt. Und wir glauben, dass das der beste Weg ist, um langfristig die Bevölkerung zu durchdringen und Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das könnte ich jetzt in vielen Beispielen belegen, aber das ist unsere Vision. Und so haben wir diese Orte im Blick, eben wie Könitz. Wir sind erstaunt, wie Harry und Judith Beppelnara, sie sind in Könitz gestartet vor gut einem Jahr und haben schon eine Gruppe von 20 bis 30 Leuten gesammelt, die jetzt unterwegs sind, und wir haben große Zuversicht, dass an diesem Ort die Gemeinde schneller wächst. Völlig andere Umgebung, völlig anderes geistliches Klima als in Willisau. Aber dass da einfach eine selbstständige Gemeinde entsteht, die dann einfach da ist und diese Bevölkerung, auch eine neue Generation, die wieder in 20 Jahren ist, eine neue Generation da, oder? Wieder erreichen kann mit dem Evangelium. Das ist unsere Vision. Und da denken wir, liegt noch einiges vor uns. Affoltern bei Zürich ist so ein Ort, oder andere sogenannte Aglo-Gemeinden, Ebikon. Immer wer in eine Rolltreppe benutzt oder ein Lift, wo Schindler draufsteht, das ist ja relativ häufig der Fall, dann müsst ihr an Ebikon denken. Das ist der Hauptsitz der Firma Schindler. Im Rhontal, also bei Luzern, das ist ein Tal mit also eine Ortschaft, Ebikon, und so die kleinen Orte ringsherum mit ungefähr 25.000 Einwohnern gibt es keine Gemeinde. Weit und breit keine Gemeinde. Die müssen alle in die Stadt. Das wäre so eine Aglo-Gemeinde, die man auf den Fokus nehmen könnte. Und wir beten einfach, dass Gott uns weitere Türen öffnet, dass wir in den nächsten Jahren einige Gemeinden gründen können. Und an dieser Stelle möchte ich euch als FEG Thayingen einfach ganz herzlich danken. Auch ihr leistet einen Beitrag, vielleicht wissen das einige gar nicht. Aber wir bekommen von euch auch finanzielle Unterstützung, damit wir eben diese Leute einsetzen können, die dann eine Gemeinde gründen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Auch für Gebete, die gesprochen werden, wo man für diese Arbeit betet. Einfach vielen Dank, und es wäre schön, wenn ich heute einen Impuls geben kann, um das warm zu halten und wach zu halten und sagen, ja, wir haben hier einen Auftrag. Und was ich eingangs erwähnte, als ich so an dieser Schulung sah und diese Dutzenden von Menschen einfach überblickte, die in den letzten Jahren zum Glauben gekommen sind durch die Gemeindengründungen, dann habt ihr als FEG Taingen auch einen Anteil daran. Das ist auch eure Frucht. Ihr habt das auch finanziell unterstützt und möglich gemacht, dass diese Menschen erreicht werden. Ist auch ein Teil von euch. Einige haben dafür gebetet, vielleicht vor 20 Jahren schon. Und Gott hat Türen geöffnet, eine Frucht, da dürft ihr auch teilhaben. Und es wäre schön, wenn wir in der nächsten Zeit einfach weitere Türen, dass sich weitere Türen öffnet und ihr beteiligt sein dürft als Gemeinde. Und da muss ich schon sagen, da bin ich stolz auf unsere Denomination, dass wir gemeinsam diesen Auftrag ausführen, Vision Schweiz, aber auch Vision Europa. Und dass so Menschen zum Glauben kommen, in diesem Miteinander, als Gemeindeverband, wo jede Gemeinde, die sich hier einklingt, einfach mitbeteiligt sein darf. Aber es gibt immer wieder Leute, die haben von uns keine Ahnung, die wissen nicht, was Vision Schweiz, also diese Gemeindegründungsbewegung ist, oder Vision Europa. Ups, das war eins zu viel. Und die, für die habe ich ein Angebot. Wir haben zurzeit eine Aktion 100 mal 100. Einfach für Leute, die bis jetzt an Vision Schweiz vorbeigeschaut haben. Das ist, war für sie kein Thema. Oder Vision Europa, wir machen das zusammen. Wir gehören auch zusammen, diese beiden Gemeindegründungsbewegungen. 100 mal 100. Wir suchen 100 Menschen, die bereit sind, pro Monat uns mit 100 Franken zu unterstützen. Das würde uns einfach ermöglichen, uns weiter auszudehnen und Menschen, die eine Berufung haben für Gemeindegründung, auch einzustellen für einen vollzeitlichen Dienst. Es müssen ja nicht 100 Franken sein, man kann auch weniger geben. Aber schaut einmal diesen Flyer an, vielleicht spricht es euch an und ihr denkt, doch, da möchte ich einsteigen, das lohnt sich in unserem Land, diesen Auftrag weiter zu fördern und weiter zu unterstützen. Ja, wir möchten ja eigentlich, und jetzt mache ich direkt den Übergang zu meiner Predigt, wir möchten ja bleibende Spuren hinterlassen. Ja, ich weiß, Jakobus sagt, unser Leben ist so einfach normal gesehen wie ein Nebel, wie ein Dampf. Jakobus 4, 14. Also, er ist ja Nebel, oder? Also, ihr müsst mich nicht beneiden. Emmenbrück ist auch ein Nebelort, oder? Luzern bekannt für Nebel, viel Gewässer, Emme, Reuss, See. Und ich bin jetzt wirklich nur durch dichten Nebel gefahren. Aber dieser Nebel bleibt nicht. Der vergeht wieder. Er kommt und geht so. Ein Dampf. Unser Leben. Eine kurze Zeit da und schon ist es wieder weg. Aber wir möchten doch eigentlich bleibende Spuren hinterlassen. Wir möchten, dass von unserem Leben etwas bleibt. Dass nicht alles nur so vergänglich ist, einfach eine kurze Zeit und dann alles wie weg. Nichts mehr da ist. Spuren. Wie dieser Dinosaurier, aber noch viel deutlichere Spuren, noch viel länger anhaltende Spuren. Da lief einmal ein Dinosaurier über diesen Schlamm und dann ist er fest verkalkt und jetzt ist dieser Spur schon seit einigen tausend Jahren sichtbar. Aber wir möchten noch mehr als Menschen. Etwas Bleibendes in unserem Leben schaffen. Paulus ging es auch so. Er wurde beauftragt von Jesus, das Evangelium zu verkünden. Und er wusste, das eigentlich Bleibende, das ich in meinem Leben hinterlassen kann, ist geistliche Frucht. Menschen, die zum Glauben kommen, das ist das Einzige, das ich einmal in der Ewigkeit wieder antreffen werde. Andere Menschen, die zum Glauben kommen, das ist das Bleibende. Und das möchte ich erreichen und er hat ja eine besondere Berufung, das Evangelium zu verkünden. Und jetzt hat er einen Text formuliert, der schrieb diesen Text an die Christen in Kolossia, eine Gemeinde, der nicht selber gegründet hatte, die er vielleicht nur einige davon kannte, und er schrieb ihnen einen Text, in dem er sie aufruft zum Gebet, damit das, was er tut in der Verkündigung, wirklich wirksam ist. Etwas Bleibendes daraus entsteht, dass er nicht einfach nur predigt und predigt und die Leute hören zu, aber es geschieht nichts. Es geschieht kein geistlicher Durchbruch in ihrem Herzen. Und so ruft er auf, betet. Und es ist nicht die einzige Stelle, wo er dazu aufruft. Es gibt fast in jedem Brief, spricht Paulus dieses Thema an, ich brauche euer Gebet, damit mein Dienst wirksam ist. Er sagt hier, betet mit aller Ausdauer, voller Dankbarkeit gegenüber Gott, ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, und jetzt kommt's, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen, um dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Situation war so, Paulus war im Gefängnis, aber selbst da hat er diesen tiefen Wunsch, Menschen, mit denen er umgeben war, Menschen, die ihn verhört haben, er wollte ihnen das Evangelium so erklären, so verkündigen, dass sie es verstehen. Aber er wusste, auch in meiner Vergangenheit, als ich noch frei war, als ich predigen konnte in Korinth, in Athen und wie diese Orte hießen, ich war so darauf angewiesen, dass diese Worte, die ich weitergebe, eine Wirkung haben, dass Menschen geöffnete Augen bekommen. Worte allein genügen nicht. Es ist wie ein Geheimnis, sagt er hier, das Evangelium. Es muss wie enthüllt werden, dass es sichtbar wird. Ich denke so an Situationen, als Paulus zum Beispiel in Athen war und da das Evangelium verkündet hatte und dann merkt er diesen Widerstand von den Philosophen und die haben nicht gerade so einfach, nicht so schöne Worte gebraucht, wie sie ihn bezeichnet haben, so diese Krächzer. Oder wörtlich übersetzt, dieser Körnerpicker. Das ist hilflos, was der da herumschwaffelt. Und Paulus merkt, es kommt nicht an. Es kommt nicht an. Meine Botschaft, da braucht es Kraft, da muss Gott eingreifen. Und deshalb dieser Wunsch, betet für mich. Ich habe hier einiges rot eingefärbt, so einfach die wesentlichen Punkte. Aber zuerst möchte ich etwas noch Grundsätzliches sagen. Es gibt zwei Kräfte, die in unsere Welt eingedrungen sind. Zwei gewaltige Kräfte. Das eine ist die Kraft der Sünde und das andere ist die Kraft der Erlösung. Die Kraft der Sünde ist eingedrungen durch Adam und Eva in unsere Menschheit und hat sich total festgekrallt. Es ist eine unglaubliche Macht. Es ist die verheerendste, destruktivste und zerstörende Kraft, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Alles Elend, Leiden, jede Streitigkeit bis hin zu den großen, grässlichen Kriegen, es ist alles der Kraft der Sünde zuzuschreiben. Und jede Religion und jede Weltanschauung muss eigentlich eine Antwort haben auf diese schreckliche Kraft. Wie können wir uns davon befreien? Und ich habe im christlichen Glauben, im Glauben an Jesus, die überzeugendste Antwort dazu gefunden. Es ist wirklich, Sünde ist so etwas Zerstörendes. Und man staunt manchmal, was die Sünde alles anrichtet. Da waren zwei Männer, die wollten sich einen schönen Tag machen am Skifahren, so wie heute. Viele Tausende unterwegs sind in Engelberg. Stiegen auf die Sesselbahn oben am Jochpass. Da war noch ein Modell, wo man so den Bügel runterziehen muss. Und der eine zieht den Bügel runter und der andere lehnt sich auch noch ein bisschen vor und trifft ihn mit dem Bügel so am Kopf. Und er hat sich aber derjenige, der da runtergezogen hat, nicht entschuldigt. Und die gerieten dermaßen aneinander und in Streit, dass als sie oben angekommen waren, weiter gestritten haben. In einer so intensiv, dass das Bahnpersonal die Polizei alarmieren musste. Die Polizei ist ausgerückt von Engelberg. Das dauert dann schon eine Weile, bis man auf dem Jochpass oben ist. Das sind 1200 Höhenmeter. Und als die Polizei oben ankam, hatte sie größte Mühe, diese Streithähne auseinanderzubringen. Die Dummköpfe haben sich den Tag total verdorben. Es ist die Kraft der Sünde. Ja, und die zweite Kraft. Es ist die Kraft, die Sünde zu besiegen. Sünde zu vergeben, von der Sünde zu befreien und letztlich von den Folgen zu erlösen. Und diese Kraft kam ganz unscheinbar in unsere Welt hinein. Das ist erstaunlich. Es war lange angekündigt im Alten Testament, aber als sie kam, erstaunlich unscheinbar. Es ist Jesus. Und Jesus wurde geboren in der Provinz, beziehungsweise zuerst geboren in einem Stall, unter ganz ärmlichen Verhältnissen. Nicht in eine adlige Familie hinein, sondern in eine ganz normale Arbeiterfamilie. Aufgewachsen in der Provinz, fernab vom großen Machtzentrum, nicht einmal Jerusalem, geschweige denn Rom. 30 Jahre lang gelebt als normaler Mensch, Handwerkersohn und dann später selber auch Handwerker. So Häuserbauer, Schreiner, Zimmermann, Maurer, in diese Richtung. Manchmal denke ich, kann man noch unscheinbarer leben? Ich staune über diese Tatsache, dass Jesus, der Gott war, der all das geschaffen hat, das Universum in seiner ganzen Kraft erhält, dem Vater eben diesen Zimmermann untertan war, also seinem Stiefvater. Wenn Josef, nachdem sie die Arbeit erledigt hatten, am Abend gesagt hat, jetzt musst du noch die Werkstatt aufräumen und den Boden wischen, hat Jesus das getan. Den Boden aufgewischt. Unscheinbar. Diese gewaltige Kraft kam unscheinbar in unsere Welt. Und dort, wo eigentlich der größte Sieg über die Kraft der Sünde stattfand, nämlich am Kreuz durch den Tod Jesu, das war eine Hinrichtungsstätte, das war ein verfluchter Ort. Das war nicht der Ort, den die Menschen gerne aufgesucht haben. Und dann, als Jesus auferstanden ist und bewiesen hat, ich bin da als das Leben, als diese Kraft über die Sünde, die erste Nachricht, die sich verbreitet hat über die Auferstehung, war eine Lüge. Die Kriegsknechte, die das Grab bewachen mussten, haben die Auferstehung von Jesus erlebt. Die wussten, er ist auferstanden. Das können wir nicht leugnen. Und dann gegen ein bisschen Geld haben sie einfach das Märchen erzählt, die Jünger hätten Jesus gestohlen, auf die Seite geschafft, den Leichnam. Jesus sei nie auferstanden. Warum? So unscheinbar kam die Kraft Gottes in diese Welt und wurde von Anfang an massivst bekämpft. Kam schon dieser Widerstand. Aber der Tod Jesu, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung bleibt das zentralste Ereignis, das diese Welt je erfahren hat. Es ist das Allerwichtigste für uns Menschen. Es gibt nichts, das zentraler und wichtiger ist. Absolut nichts. Seine Wirkung ist die Antwort auf die zerstörende und tote todbringende Wirkung der Sünde. Und diese Neuigkeit oder diese Tatsache muss diese Welt erfahren, ob sie es will oder nicht. Sie müssen es wissen. Ja, ich muss nicht über alles in dieser Welt Bescheid wissen, oder? Das ist gar nicht nötig. Aber denke ich, was die Massenmedien uns alles vorkauen. Vieles muss ich nicht wissen, ob der Hund vom Präsidenten jetzt Husten hat oder... Ach, es ist noch... Aber die wichtigste Tatsache, Gott kam in Jesus auf diese Welt, diese Neuigkeit, diese Tatsache muss bekannt werden. Das, Paulus sagt, das Geheimnis, es ist wie verborgen für die Menschen, es muss enthüllt werden. Und wisst ihr, die Erlösung von Jesus ist nicht als Naturwunder in dieser Welt sichtbar, wo alle Menschen hingehen, um es zu bewundern. Es gibt also Naturwunder, oder? Grand Canyon zum Beispiel, einfach ein Naturwunder, wo jedes Jahr Millionen von Menschen hingehen, um das zu sehen. Oh ja, wir Schweizer haben auch Naturwunder, das Matterhorn oder so gewisse Dinge, da zieht es die Menschen einfach hin, um das zu bewundern. Die Erlösung von Jesus ist nicht als Naturwunder sichtbar. Die Erlösung von Jesus wird auch in dieser Welt nicht von unseren Massenmedien verkündet. Das wäre noch etwas, oder? Wenn der Tagesschau-Sprecher oder Sprecherin jedes Mal, nachdem so die wichtigsten Nachrichten über die Bildfläche geschwommen sind, sagen, und am Schluss noch dies, vergesst nicht. Gott sandte seinen Sohn. Und so weiter. Aber es geschieht nicht, oder? Nein. Gott macht diese Erlösung durch Jesus, durch Menschen sichtbar, die ihn schon kennen und ihm nachfolgen. Schlicht und einfach. Niemand anders. Wir als Menschen, die Jesus kennengelernt haben, sind die Träger dieser Botschaft. Und von ihnen hat einige Gott auserwählt, um einfach besonders auch es auf den Leuchter zu stellen. Verkündigung, Evangelisten, Lehrer und wie sie genannt werden, eben Apostel, also Missionare, die besonders begabt sind, besonders berufen sind, es in Worte zu formulieren und es Menschen zu verkünden. Und die brauchen jetzt ganz speziell das Gebet, dass das eine Wirkung hat, dass es erzeugt, dass Frucht daraus wird. Weil der Feind will um jeden Preis verhindern, dass diese Wahrheit Menschen erreicht, dass diese Wahrheit eindringt in diese Welt. Er will es verhindern. Eine Methode, die er dazu gebraucht, um das zu verhindern, ist Religion. Religion ist eine Erfindung des Feindes Gottes, weil sie den Menschen einflößt. Wir haben die Antwort ja schon auf unser Problem. Das macht es so schwer. Ich denke, wir arbeiten in einem Umfeld, in der Innerschweiz, die ist zutiefst religiös, jedenfalls aus der Vergangenheit. Und unser Hauptproblem ist, wenn wir mit der befreienden Botschaft von Jesus kommen, du brauchst dieser Glaube an Jesus, diese persönliche Beziehung, dann sagen wir, das haben wir schon, das machen wir durch Werke, dafür sorgt die Kirche und die haben schon eine Lösung. Eine falsche. Aber das ist das Gefährliche. Und so sind Religionen ein Riesenhindernis. Und jetzt ruft Paulus auf, und ich glaube, dieser Text ist für uns auch heute unglaublich aktuell. Er ruft auf, einfach dafür zu beten, dass es eine Wirkung hat. Die Wirkung ist manchmal größer, manchmal kleiner, unterschiedlich, auch in der Geschichte. In Emmenbrücke zum Beispiel haben wir einen ganz hohen Anteil von sogenannten Balkanleuten, also Leute, die aus dem Balkankriegen geflüchtet sind in der Schweiz. Und alle Gemeinden, auch in der Stadt Luzern, Es ist eine Bevölkerungsschicht, die man fast nicht erreicht. Kommt fast niemand aus dieser Schicht zum Glauben. Wir haben einen jungen Mann an der Angel, muss ich jetzt mal sagen. Ob er schon wirklich ganz fest ist, er wagt es seiner Familie nicht zu sagen, weil sonst wird er aufs Äußerste verfolgt. Vielleicht. Aber jetzt hat Gott einfach eine ganz andere Tür geöffnet, mit der wir nicht gerechnet haben. Und das sind Leute, sogenannten Farsi-Leute, sagen wir ihnen, weil sie Farsi sprechen, also Persisch, aus Afghanistan und Iran. Wir haben als Gemeinde nichts getan, wir haben einfach gebetet, dass Menschen offen werden, so einfach das Übliche, oder? Und dann schickt Gott, ohne dass wir das wirklich geplant haben, einfach schickt Gott solche Menschen und öffnet zu ihnen die Tür. Bei uns in Emmen haben wir ungefähr 10% Anteil an der Gemeinde, also 10% der Menschen bei uns in Emmen in der Gemeinde haben einen islamischen Hintergrund und sind in den letzten 5 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen, haben sich taufen lassen und sind aktiv in der Gemeinde und mit Jesus unterwegs. Das haben wir nicht gesucht. Aber das ist offensichtlich, dass Gott einfach in diese Gruppe hinein eine Tür geöffnet hat und am Wirken ist. Und so wirkt Gott manchmal mehr oder weniger. Aber es braucht das Gebet. Ich möchte es mit einem Bild verdeutlichen. Manchmal braucht ja die Bibel ein bisschen die Kriegersprache oder so. Ja, es ist ein geistlicher Kampf. Und mir ist einfach dieses Bild hier von diesem Rambock. Der besteht ja im Wesentlichen aus dem Spitz, oder? Das war oft ein Metallspitz und der wird dann gegen eine Stadtmauer oder wurde natürlich in der gegen eine Stadtmauer gerammt, damit die Stadtmauer dann zusammenfällt und die Krieger eindringen können. Aber dieser Spitz allein genügt nicht, sondern jetzt kommt hinten dieser Schaft oder ein Baumstamm mit einem Gewicht 200 Kilo oder mehr. Und dieser Baumstamm, dieser Schaft hinten gab eigentlich die Energie auf den Spitz. Also das könnt ihr sofort vorstellen, warum nur den Spitz einfach so dagegen, das hat keine Wirkung, der ist zu leicht. Das wirkt nicht, oder? Obwohl die Spitze unglaublich wichtig ist. Aber die eigentliche Energie, die kommt dann von diesem hinteren Gewicht, wenn die in Schwingung kommt. Und, mit 200 Kilo, oder? Da hört man es gleich krachen, oder? Und für mich ist jetzt in diesem Bild die Verkündigung des Evangeliums ist die Spitze. Auch unsere Worte, ob es schriftlich ist oder mündlich, die wir formulieren, ist die Spitze. Es braucht diese Formulierung. Wir müssen es sagen. Wir müssen Wege finden, wie wir es formulieren können. Aber das genügt nicht. Das ist zu wenig. Das bleibt ohne Wirkung, wenn hinten nicht diese Kraft ist. Und diese Kraft wird im Wesentlichen ausgelöst durch das Gebet der Gemeinde. So verstehe ich den Text, den wir gelesen haben. Was betet, dass es verständlich machen kann, dass es ankommt, seine Wirkung erzeugt. Und dieses Zusammenspiel, das wünsche ich mir immer wieder neu. Und ja, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir westlichen Gemeinden sind jetzt nicht besonders stark im Gebet. Vielleicht ist es bei euch anders, dann entschuldigt meine Ausführungen. Aber als ich sah, in der Vorbereitung war, dachte ich, was für eine Note würde Gott uns fürs Gebet geben? So. Also wenn wir so ein Zeugnis bekämen oder so. Das war ein guter Schüler. Aber wie würde Gott euch als Gemeinde in Thayingen benoten? Also, für das Gemeindezentrum und die Umgebung und so würde er glatt eine 6 geben, oder? Boah, so toll. Also, wenn ich an Emmen denke, werde ich gerade neidisch. Ja, vielleicht würde er für den Gesang auch eine sehr gute Note geben, für die Musik in der Gemeinde und so weiter, für die Verkündigung und Dienste und was alles geschieht in der Gemeinde, Hilfsbereitschaft und ich kann mir vorstellen, viele gute Noten. Was für eine Note würde er dem Gebet in der Gemeinde geben? Ihr müsst mir keine Antwort geben. Aber nur zum Überlegen. Wie steht das eigentlich? Ich glaube, wir brauchen diese Aufforderung. Wir sind als westliche Gemeinden in diesem Punkt nicht besonders stark. Oder ich sage es einmal so, und da nehme ich mir selbst, auch als Gemeinde nehmen in der Nase, sind wir besonders schwach. Das ist ein Schwachpunkt. Obwohl es eigentlich so etwas zentral Wichtiges ist. Aber ich bin ermutigt und sage, okay, wenn es so wichtig ist, dann fange ich selber bei mir an. Ich persönlich. Und dann vielleicht eine leidenschaftliche Gruppe und sagt, ja, wir haben gemerkt, das Gebet hat abgenommen. Wir machen uns das ganz neu zum Anliegen. Wir beten dafür. Oder vielleicht hat eine Gemeinde, merkt, da haben wir in unserer Gemeinde einen Schwachpunkt. Vielleicht, wir hatten so einen Schwachpunkt in Emmen, also eine spezielle Geschichte, als wir kamen, gab es keine Kinder mehr in der Gemeinde. Das war ein unglaublich trauriger Zustand, muss ich sagen. Und dann haben wir uns zusammengefunden, einfach Leute, die das besonders bewegt hatten als Gruppe und haben einfach intensiv gebetet. Wir haben ein Schild haben wir vor Augen gehabt, das habe ich in einer Gemeinde fotografiert, wo es offenbar viele Kinder gab, Kinderwagenparkplatz. So, also die wollten Ordnung, wo man die Kinderwagen parkiert, oder? Wenn man in den Gottesdienst kommt. Und dachte, das wünschen wir, dass wir in der Gemeinde einfach wieder so viele Kinder haben, dass wir Ordnung schaffen müssen. Eine kleine Gruppe, vielleicht 10 Leute, hat sich zusammengetan und einfach dafür gebetet. Und dann hat Gott eingegriffen. Und jetzt haben wir wieder Kinder, wir müssen immer, das ist bei euch sicher auch so, wir kommen immer noch zusammen zum Kaffee, und das immer noch bleiben die Leute lange sitzen und müssen die Kinder gewickelt werden, dann gibt es Windeln, oder? Und die müssen bei uns dringend entsorgt werden, sonst entstehen bei uns üble Gerüche, und das ist organisiert. Aber da wurde es einmal vergessen und ich kam ins Gebäude und merkte sofort, stimmt etwas nicht. Da habe ich 7 Windeln zusammengetragen aus verschiedenen Kübeln. Aber soll ich mich jetzt ärgern oder freuen? Und ich habe mich für das Freuen entschieden. Wow, was hat Gott einfach getan? Er hat auf unsere Gebete geantwortet. Vielleicht sind es Jugendliche, die der Gemeinde entschwunden sind, das uns bewegt oder anderes. Einfach, vielleicht ist schon lange, lange niemand zum Glauben gekommen. Vielleicht so Punkte, wo wir sagen, da ist ein Punkt, den möchten wir aufgreifen im Gebet. Und da möchte ich euch ermutigen, einfach dafür zu beten. Und jetzt schließe ich ab mit einem kleinen Hinweis. Es hat mich so bewegt, dass eben so viele Menschen dieses Geheimnis von Jesus nicht kennen. Deshalb habe ich dieses kleine Büchlein geschrieben, Gottes Geschichte mit uns. Den Wunsch, dass Menschen diesen fantastischen Heilsplan Gottes kennenlernen. Das war mir so aufs Herz gelegt. Und ich habe es mitgenommen, kostet nur 5 Franken. Jeder sollte eigentlich so 5 Stück haben zu Hause. Und wenn er ein gutes Gespräch hat mit einem suchenden Menschen, einfach der Interesse hat, kann man es einfach verschenken. Ein Buch, das 20 Franken oder mehr kostet, schenkt man nicht einfach so leicht. Aber so kann man es einfach weitergeben. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Also vielen Dank auch für euch als Gemeinde, für eure Gebete, für das, was ihr einsetzt. Und ich möchte euch ermutigen, bleibt dran, ja, und nehmt darin auch noch zu. Lasst nicht nach, damit das nächste Mal nicht nur eine 4,5, sondern vielleicht eine 5 rausschaut. Oder noch eine bessere Note, weil Gott schenkt eine Wirkung. Und wir sind auch als Vision Schweiz, unsere Gemeindegründer, sind so darauf angewiesen, dass geistliche Kraft ausgeht von ihrem Dienst. Ja, ich bete noch. Jesus, du bist die Antwort auf unser eigentliches Problem. Dafür möchten wir dir ganz herzlich danken. Danke, dass du für uns dein Leben geopfert hast. Mehr kann man nicht geben. O Herr, und wir wünschen uns, dass in unserer Gesellschaft, in unserem Land, sich die Türen für das Evangelium wieder öffnen. Du weißt, wie wir auf Widerstand stoßen, wie viel Gleichgültigkeit, wie viel Trägheit, ob es oft auch auf unsere Gemeinden überspringt. Und wir bitten dich um geistlichen Aufbruch, um dein Wirken. Danke, Herr, dass du es schenkst, auch dieser Gemeinde. Ich möchte dich bitten um deinen Segen für die Gemeinde, für jede Altersstufe, vom Säugling bis zum Greis. Segne sie, Herr, in ihrem Unterwegssein für dich. Amen.